Jesus zieht in Jerusalem ein. Die Leute jubeln und winken ihm mit den Palmzweigen und darum heißt dieser Sonntag Palmsonntag. Seltsam nur ist, dass dieser fröhliche Sonntag oder diese Szene der Karwoche beginnt das Schwere in Jesu Leben. Sein Verrat, Verleugnung, Spott, Auspeitschung, unrechtes Gericht und schließlich dann auch die Kreuzigung. Ich lese uns diese Geschichte nochmal von Anfang an, wie sie in Johannesevangelium geschrieben steht. Johannesevangelium Kapitel 12, Verse 12 bis 19. Und da heißt es, hat es nicht ganz funktioniert, jetzt. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf. Wie geschrieben steht in Sacharja 9, fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Soweit der Text. Liebe Gemeinde, es ist auch eine bunte Geschichte, die wir hier haben am Palmsonntag. Bunt, ziemlich verwunderlich und manchmal auch schräg. Das Volk jubelt ihm zu und doch die irritierenden Misstöne mischen sich in diese Jubelszene ein. Ein Missklang, als erstes ist das Unverständnis der Jünger. Wir werden später noch mehr darüber hören. Ein zweiter Missklang ist diese religiöse Elite. Diese braven Männer, in Anführungsstrichen, die schon darauf sinnen, diesen Störenfried Jesu beiseite zu schaffen. Und wir wissen, die warten nur auf die passende Gelegenheit, auf den günstigen Zeitpunkt. Ein besonders schräges Motiv ist das Reittier. Ausgerechnet ein Esel. Jesus wird umjubelt als König von Israel, König der Juden. Aber dieser König zieht nicht auf einem hohen Ross, nicht auf einem schnellen Reittier der Krieger, nein, er zieht auf einem störrischen Esel ein. Und doch ist gerade dieser Esel in der Bibel das Zeichen eines Friedenskönigs. Das schrieb schon der Prophet Jesaja in seiner Messias-Hoffnung. In unserem Predigttext wird auch das zitiert: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselfüllen. Und damit sind wir schon bei meinem ersten Gedanken. Drei habe ich insgesamt. Erstens, Symbole oder Statussymbole und Wertschätzung. Im Leben vieler Menschen, die Verantwortung tragen, spielen Statussymbole eine wichtige Rolle. Als wir nach Wertheim gezogen sind, wunderten wir uns über manche Häuser in der Altstadt, denn diese Häuser stammen aus Mittelalter, so 1500 und 1700, so um den Dreh wurden sie erbaut. Die waren auch nicht besonders hoch, so in der Regel Fachwerkhäuser, aber was sie hatten einen Turm, das so ungefähr 3 Meter über die normalen Häuser, normalen Dächer drüber ging. So, wir dachten, naja, vielleicht saßen im Mittelalter dort mal ein paar Wächter und haben dann Ausschau gehalten, ob nicht irgendwo ein Feind kommt. Falsch gedacht. Als wir dann an einer Stadtführung teilgenommen haben, wurden wir aufgeklärt, wozu die Türme da waren. In diesen Türmen war nichts Besonderes, nur ein Treppenhaus. Aber weil diese Türme so oben drüber gingen, über das Dach hinaus, war das ein Statussymbol dieser Leute. Wer so ein Haus besaß, war wer? Also in der Regel irgendwelche Amtsträger in der Stadt. Und jeder wusste, wer in diesem Haus wohnt, das hat einen verantwortungsvollen Posten. Das war ein Statussymbol. Nicht jeder konnte sich so einen Turm leisten, damals im Mittelalter. Genau. Und wer so ein Haus bauen ließ, zeigte damit, ich bin wer, ich kann mir das leisten. Ich habe zu was gebracht in meinem Leben. Heute ist ja so ein weit verbreitetes Statussymbol ist das Auto. Ja? Die Leute zeigen das gerne, ihr großes, dickes Auto, insbesondere gilt das für die Politiker und die Repräsentanten von Unternehmen. Ja? Die fahren auch so ein großes, tolles Ding. Und gerade die Politiker brauchen es auch so ein gesichertes und gepanzertes Fahrzeug, ja? Um einem Terroranschlag nicht zum Opfer zu fallen. Interessant ist, dass solche Symbole, Statussymbole, gab es auch zur Zeit Jesu. Genau. Doch Jesus achtete auf derartige Symbole nicht. Er setzt ein besonderes, ein sonderbares Statussymbol. Er zieht auf einem Esel in Jerusalem ein und damit zeigt er seine Wertschätzung der einfachen und kleinen Leute. Denn die standen gerade am Straßenrand und bejubelten ihn. Statt auf einem hohen Ross zieht er in Jerusalem auf einem Esel. Er kommt auf dem Reittier der einfachen Leute. Nicht hoch zu Ross, wie man dann so zu sprechen pflegt, sondern ganz auf Augenhöhe. Also heutzutage kann man es vielleicht so mit einem Fahrrad vergleichen. Ja, wenn ich auf einem Fahrrad sitze, dann sehe ich nicht über die Köpfe hindurch, ja, sondern so ungefähr auf der Augenhöhe mit ganz normalem Fußvolk. Und das ist das, was Jesus hier zeigen möchte. Er wird nicht mit den militärischen Ehren und Blasorchester empfangen, ja, die Menschen jubeln ihm zu mit Palmzweigen. Wieder ganz einfach. Und damit zeigt er Jesus ganz klar, wer ihm in besonderer Weise am Herzen liegt. Einfache, schlichte Menschen. Natürlich die anderen auch, um die bemüht er sich auch. Aber das ist so, diese große Masse, einfache und kleine Leute, auf die hat er abgesehen, die hat er besonders ins Herz geschlossen. Ja. An einer anderen Stelle wird es gesagt, und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Steht da nicht, und den Reichen wird das Evangelium verkündigt. Nein, den Armen. Den Reichen natürlich auch, aber in erster Linie den Armen. Jesus wollte die Menschen durch seine Worte und durch seine Taten zu Gott führen. Jesus ging es nicht um sich selbst, dass er als König bejubelt wird. Aber er möchte mit seinen Worten und seinen Taten die Botschaft Gottes von der Liebe zu uns Menschen, Gottes Liebe zu uns Menschen, so nah wie möglich ins Herz bringen. Jesus wollte den Menschen zu Gott als den wichtigen Sinn und Ziel ihres Lebens führen. Und genau das wollen wir an diesem Sonntag von Jesus lernen. Dass jeder Mensch wertvoll ist an sich, unabhängig davon, wie viel er besitzt und was er besitzt, was er kann, egal welch einen Status der hat. Wir sind dazu gesandt, allen Menschen seine Botschaft zu bezeugen. Und darum ist jeder Mensch Gott wichtig und wertvoll. Das war mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke. Frieden auf Erden? Fragezeichen. Ist das so? Der Evangelist Lukas ist weltbekannt für sein Weihnachtsevangelium. Da, wo Christen zusammenkommen in aller Welt und Gottesdienst zu Weihnachten feiern, wird dieses Evangelium zitiert. Ja? Lukas 2, Vers 1. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Wir kennen diese Geschichte sehr gut. Ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir sie selber hier vorne an der Bühne erlebt. Ja. Und am Ende dieser Weihnachtsbotschaft verkündigen die Hirten auf dem Feld, verkünden die Engel den Hirten auf dem Feld Folgendes: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Ich habe es extra unterstrichen, den Menschen seines Wohlgefallens. Das war an Weihnachten. Heute ist ein Palmsonntag und Lukas erzählt uns die Geschichte von Einzug Jesu nach Jerusalem. Interessanterweise kommt darin diese Weihnachtsbotschaft noch einmal vor. Deswegen haben wir die Schriftlesung aus Lukas Evangelium gehört. Da ist es so ganz deutlich herausgearbeitet vom Lukas. Allerdings ein ganz klein wenig verändert und diese Veränderung werden wir gleich sehen. Als Jesus einzog nach Jerusalem auf dem Esel, hieß es ja, dass die Leute ihm entgegenkamen mit Palmzweigen und sie schrien: Gelobt sei der da kommt, der König im Namen des Herrn. Und jetzt aufgepasst: Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Wo Friede? Im Himmel. Nicht mehr auf Erden? Das ist der Unterschied zwischen beiden Stellen. Nur im Lukas-Evangelium kommt das vor. Diese Weihnachtsbotschaft, etwas verändert. Wir sehen, dass der Lukas wahrscheinlich, also steht so nicht da, aber wahrscheinlich ist er von der Realität in dieser Welt eingeholt worden. Zuerst diese Botschaft der Engel: Friede auf Erden. Und als Jesus einzog nach Jerusalem: Friede im Himmel. Friede auf Erden? Fehlanzeige. Bis heute nicht. Die 2000 Jahre Kirchengeschichte zeigt es uns. Ja, alle wünschen sich Frieden auf Erden. Alle. Wir auch. Und das ist ja was Gutes und Schönes. Und doch, die Realität ist eine andere. Immer wieder werden wir von Kriegen heimgesucht. Auch in dieser Zeit erleben wir das, diese zwei großen Kriege, Ukraine-Krieg und Krieg in Israel. Das sind die zwei, die ständig durch die Medien gehen. Aber wie viele Kriege noch nebenbei laufen, von denen wir nichts wissen? Ja, in Afrika, da wissen wir nicht viel, wird uns nicht viel berichtet. Aber nur, dass es nicht berichtet wird, heißt noch lange nicht, dass da keine Kriege gibt. Die gibt es dort. Immer wieder wird die Erde heimgesucht von den Kriegen. Kein Friede auf Erden. Leider. Es mag sich vielleicht wie so eine biblische Haarspalterei hier ansehen und doch die Realität zeigt es uns, dass die Friede auf Erden leider bis jetzt nicht funktioniert hat. Und da kann man ganz tolle Theorien aufstellen, wie der Friede auf Erden funktionieren könnte. Und man kann ja auch den Schuldigen finden, der dafür verantwortlich ist, dass der Friede nicht da ist. Kann man alles machen, nur es beseitigt nicht das eigentliche Problem. Unser Herz. In der Bibel steht es ja nicht umsonst. Unser Herz ist böse von Jugend an. Und das wird nur teilweise verändert in unserer Welt. Ja. Wenn jemand zu Jesus gekommen ist, bekommt er ein neues Herz, ein fleischernes Herz. Aber nicht alle Menschen bekommen es, sodass wir tatsächlich Frieden auf Erden haben können. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wann der Friede auf Erden kommen wird. Es wird erst am Ende der Zeiten kommen, in einem tausendjährigen Reich, wenn Jesus selbst der König ist. Dann wird Friede auf Erden tatsächlich sein. Bis dahin warten wir auf diesen Frieden, auf dieses tausendjährige Reich. Paulus hat ja interessanten Vers gesagt in Römer 5. Ne? Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir können schon Frieden mit Gott haben hier auf Erden. Das können wir. Und das bedeutet, wir sind nicht mehr die Sklaven unserer Vergangenheit. Wir sind befreit durch Jesus von unserer Schuld und unseren Schuldgefühlen. Das sind wir. Und wir dürfen mit einer großen Hoffnung in die Zukunft schauen. Es wird ein Frieden auf Erden geben. Nämlich, wenn Jesus selbst in diesem tausendjährigen Reich der König ist, dann wird Friede hier auf Erden sein. Und darauf hoffen wir und darauf vertrauen wir. Mein dritter Gedanke und ein letzter. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Unser Predigtext in Johannes, da ist in Vers 16, da kommt dieser Satz. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Habt ihr schon mal den Satz überhaupt in der Bibel gelesen? Der ist mir einmal nur aufgegangen, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, schon vor Jahren, dass der tatsächlich in der Bibel steht. Also bis dahin habe ich ihn irgendwie ganz gekonnt überlesen. Ja, ich dachte, die Jünger haben es immer verstanden. Ja, die waren ja doch bei Jesus, die konnten sofort fragen, Herr, was soll das und so. Nein, aber da steht tatsächlich da, das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Ja. Jesus geht nach Jerusalem, er geht sein Erlösungswerk zu vollbringen am Kreuz auf Golgatha und seine Jünger gehen neben ihm her und verstehen nicht, was nun passiert. Ja, Jesus findet einen Esel und einen Fohlen vom Esel und reitet darauf. Er lässt das Tier Richtung Jerusalem gehen und Jünger denken, Herr, was soll das werden, wenn es fertig ist? Ja. Herr, was soll das werden, wenn es fertig ist? Das verstehen wir nicht. Herr, wozu brauchst du so einen Esel fühlen? Schau mal, da vorne, da gehen Leute dir entgegen und die bejubeln dich als einen König und du reitest auf einem Esel. Ein Pferd wäre doch dem König viel gebürtiger oder wie sagt man dazu, ehrenvoller. Ja? Das würde denn seinem Status entsprechen als ein König. Jesus reitet auf einem Esel füllen. Ja. Herr, was soll das werden, wenn es fertig ist? Das ist aber nicht der einzige Fall, in dem es berichtet wird, dass die Jünger ihn nicht verstanden haben. Der Evangelist Johannes hat das so richtig gut herausgearbeitet in seinem Evangelium. Er macht ziemlich oft solche Bemerkungen. Ja. Es fängt schon im Kapitel 2 an. Es fängt schon im Kapitel 2 an, das werden wir später anschauen. Jesus zieht wieder durch Jerusalem, geht in den Tempel und reinigt den Tempel, also sprich, der jagt da alle Händler raus und die Geldwechsler. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du das tun darfst? Und Jesus antwortete ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn wieder aufrichten. Und alle, die ringsherum standen, die haben gesagt, naja, der spinnt. Dieser Tempel wurde in 64 Jahren aufgebaut und der will Jesus, also und da waren Tausende von Arbeitern, ja, und Jesus will es ganz alleine in 3 Tagen aufbauen, was die anderen 64 Jahre dafür gebraucht haben. Aber der kann doch nicht so ganz ernst gemeint haben, oder? Also der spinnt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger zueinander dann so sprachen, so, unser Meister, der spricht ja so ein komisches Zeug. Ja, vor allem, wenn er dann so in Rage geraten ist. Ja, wenn er so voller Zorn ist, dann spricht er so ein komisches Zeug. Ein Tempel aufbauen, ganz alleine, in 3 Tagen. Herr, was soll das werden, wenn es fertig ist? Oder wenn ich daran denke, am Ostermorgen passiert es. Maria, als die Erste am Grab Jesu war, meinte, sie haben meinen Meister weggenommen, sie haben ihn geklaut. Und Johannes fügt wieder dazu diese Bemerkung, jetzt steht es ja, Johannes 20, Vers 9, denn sie verstanden die Schrift noch nicht. Sie verstanden es noch nicht. Und so zieht sich der rote Faden durch das ganze Johannesevangelium. Seine Jünger verstanden Jesus nicht. Und das Geniale dabei ist, Johannes bleibt nicht bei dieser Bemerkung stehen. Er geht noch einen Schritt weiter und sagt, gerade Johannes 2, Vers 22, schon gleich von vornherein, war die Zielsetzung bei Johannes klar. Als Jesus nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dann habe ich noch mal ein paar Worte weggelassen, und sie glaubten der Schrift. Aber zuerst verstanden sie es nicht. Aber als er auferstanden war, dann dachten sie daran, dann glaubten sie. Also sprich, im Nachhinein, erst später. Und auch in unserem Text, also Vers 16, da steht es genauso. Ja? Zuerst verstanden seine Jünger nicht. Und dann heißt es ja, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben steht. Erst im Nachhinein, vom Hinten auf die Geschichte drauf geschaut. Aber als sie da standen und nach vorne schauten, verstanden sie es nicht. Erst später im Nachhinein. Und dann verstehen sie, dass es Jesus nicht um sich selbst ging, es ging ihm nicht um als König bejubelt und gefeiert zu werden, sondern Jesus ging um die Erlösung vieler Menschen. Er musste nach Jerusalem, er musste den Heilsplan Gottes verwirklichen. Und genauso musste Jesus auch gekreuzigt werden und dann noch am dritten Tage auferstehen. Das musste er. Und so schreibt denn Johannes auch im Kapitel 20, Vers 9, denn die Jünger verstanden die Schrift nicht, dass Jesus von den Toten auferstehen musste. Aber im Nachhinein, ja, als er auferstanden ist, dann verstanden sie. Ihr Lieben, wenn es schon den Jüngern damals so ging, warum soll es uns anders gehen? Oder? Warum soll es uns heute anders gehen? Wie oft stand ich schon in meinem Leben vor dieser Frage, Herr, was soll das werden, wenn es fertig ist? Ich verstehe dich nicht. Eine Geschichte hat sich mir ganz tief ins Gedächtnis eingeprägt. Das war noch in der Bibelschule. Und zwar, damals war das Theologiestudium in Falkenberg so aufgebaut, dass man dann so drei theoretische Jahre hatte und ein praktisches Jahr, also insgesamt vier. Und bevor ich dann nach Falkenberg gegangen ist, stand ich vor der Frage, welche Bibelschule nehme ich? Den Liebenzeller Mission oder Falkenberg? Liebenzeller Mission hatte vier theoretische Jahre und ein praktisches. So, Falkenberg nur drei theoretische und ein praktisches. Da habe ich gesagt, ja, wunderbar. Ich war ja schon nicht mehr ganz jung, ja, ich war 26, als ich dann in die Bibelschule ging. Ich dachte, ich spare mir ein Jahr. Ja? Dann bin ich schneller fertig. Also das war wieder so ein typisches Fall für Denkste. Ja? Nach dem ersten Studienjahr bin ich ganz alleine geblieben in meiner Klasse. Also drei andere, die mit mir angefangen haben, also wir waren zu viert, die sind abgesprungen, also aufgehört aus verschiedenen Gründen, privat, gesundheitlich und familiäre Probleme. Also haben sie dann aufgehört. Nun stand ich ja ganz alleine in meinem Studiengang. Ja. Das hatte natürlich zwei große Vorteile, dass ich alleine in der Klasse war. Ja. Nicht jeder hat den Privatunterricht in der Bibelschule bekommen. Ja. Das war was Besonderes. Und der zweite große Vorteil war, ich war natürlich der Beste in meiner Klasse. Selbst mit drei war ich der Beste. Ja. Der Note 3. Ja. Das war alles gut und schön, so Privatunterricht, aber zum Studieren war das nichts. Ja, und so haben wir dann mit den Lehrern zusammen überlegt, was kann ich machen? Und die Lehrer haben gesagt, Jörn, das wäre gut für Sie. Also wir sprachen da so immer Vorname und per Sie. Das wäre gut für Sie, Sie würden dann ein Zwischenpraktikum machen. Dann habe ich gesagt, muss das sein? Ich wollte eigentlich ein Jahr schneller fertig werden. Jetzt verlängert sich mein Studium noch um ein weiteres Jahr. Also habe ich tatsächlich dann 5 Jahre gebraucht, bis ich dann fertig wurde. Aber ich konnte nichts dafür. Ja, aber da stand ich auch vor der Frage, Herr, was soll das? Ich verstehe das nicht. Was soll das werden, ja, wenn es fertig ist? Und erst im Nachhinein, als ich dann wirklich mit dem Studium fertig war, konnte ich sehen, wozu das gut war. Ja, denn in meinem Zwischenpraktikum in Thüringen habe ich es gemacht, also hier gar nicht so weit weg, in Bad Blankenburg war ich stationiert, habe ich meine Gaben kennengelernt, die Jesus in mich hineingelegt hat. Und ich wusste gar nicht, dass sie drin waren. Das wusste ich nicht, die habe ich dort entdeckt. Ja, das war wirklich eine sehr segensreiche Zeit für mich. Das war zum einen. Zum anderen in dem regulären Praktikum, das dann danach kam, als Jahrespraktikum, dann war ich in Berlin stationiert und da habe ich meine Grenzen kennengelernt. Das war sehr heilsam für mich, ja, zu sehen, auch meine Kraft ist ja nicht endlos, auch wenn man dann so wie denn, so in einem jugendlichen Leichtsinn sagt, ja, der Herr ist bei mir, es ist nichts unmöglich, ja, und vorwärts, ja. Und dann irgendwann habe ich es verstanden, ja, vorwärts ist gut und schön, aber die Kraft ist ja nicht endlos, auch mit Jesus nicht. Ja. Irgendwann ist meine körperliche Kraft auch am Ende. Und ich durfte dann mal sehen, dass auch mein theologisches Wissen kann noch um ein Vielfaches erweitert werden. Denkt nicht, wenn einer mit dem Theologiestudium fertig ist, dass er dann alles studiert hat. Nee, das waren nur die Grundlagen. Das andere kommt dann später in den Dienstjahren. Grundlagen wurden bei mir gelegt, die theologischen Grundlagen, aber alles andere musste ich mir dann später mit viel Fleiß erarbeiten. Auch das habe ich gesehen. Oder wir standen dann auch als Vorstand manchmal vor den Problemen, die unsere Gemeindemitglieder hatten, und wir hatten keine Lösung dafür. Da mussten wir lernen, barmherzig zu sein, ne? Zu sehen, ja, wie geht denn das? Ja. Ich habe es gemerkt, erst im Rückblick kann ich verstehen, wozu das gut war. Ich wurde wirklich gut dann nachher für den Dienst vorbereitet. Zuerst verstand ich das nicht, erst im Nachhinein. Aber so ist es mit uns Menschen. Wir verstehen nicht gleich, was Gott sagt oder was er uns zutraut und was er mit uns macht. Das ist aber kein Grund zur Traurigkeit. Das waren die Jünger Jesu auch nicht. Sie hatten auch keinen Grund zur Traurigkeit gehabt. Sie hatten einfach Geduld mitgebracht, auch so wie Johannes, abgewartet, bis Jesus auferstanden ist, dann haben sie die Schrift verstanden. Und darum schreibt er das sehr oft. Zuerst verstanden seine Jünger das nicht, aber als er auferstanden ist, dann verstanden sie dann die Schrift. Und genau das wünsche ich uns an dem heutigen Sonntag, auch das zu lernen. An diesem Palmsonntag zu lernen, wir müssen nicht immer alles verstehen, was der Herr sagt, was er mit uns tut, welche Wege er mit uns geht. Aber was wir brauchen Geduld und Vertrauen. Vertrauen wir dem Herrn, dass er keine Fehler macht. Vertrauen wir dem Herrn, dass er mit uns die Wege geht, die wir vielleicht im Nachhinein verstehen werden. Vielleicht schon morgen, vielleicht nächste Woche, vielleicht erst in einem Monat oder vielleicht in einem Jahr. Und manche Dinge werden wir vielleicht erst in Ewigkeit verstehen, hier auf Erden noch nicht. Aber ich wünsche uns Mut und Kraft dazu, auch lange Zeiten abzuwarten. Gott segne uns dazu. Amen.